Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Kleine Beobachtung unseres Hauptstadtstudioleiters Stefan Detjen, die Rückschlüsse zulässt, mit welchem Kanzler man wohl im Ausland rechnet. Bei der Pressekonferenz von Armin Laschet waren die deutschen Journalistinnen und Journalisten eigentlich unter sich. Bei der Pressekonferenz von Olaf Scholz war es sehr international. Und der Mann, der Kanzler werden will, kann auf jeden Fall Englisch. Wir konnten es hören. Wie würden Sie als Kanzler in die großen Fußstapfen von Angela Merkel treten, wurde er gefragt.
I think the first topic for German politics will be to form a stronger and more sovereign European Union, and making this happen will have an influence on the international strategy and the foreign policy of Germany.
Also Olaf Scholz will ein stärkeres, ein souveränes Europa. Das werde die Priorität der nächsten Regierung sein und auch eine bestimmte Politik erfordern. Jana Polierin ist bei mir, Leiterin des Berliner Büros des European Council on Foreign Relations. Wenn es denn wird, Olaf Scholz, ist ja alles noch offen, aber wenn es wird, ist das gut für die europäische Politik, für die EU?
Also ich möchte meine Lanze auch für die anderen beiden Kandidaten brechen. Ich glaube, und die Kandidatin, also Kandidatinnen brechen. Ich glaube, dass Laschet, Scholz und Baerbock alle wirklich überzeugte Pro-Europäer sind, für die Europäische Union stehen, mehr deutsches Engagement eingefordert haben. Aber ja, Olaf Scholz, glaube ich, wäre für die Europäische Union, niemand müsste Angst haben vor einem deutschen Kanzler Olaf Scholz. Das wäre, glaube ich, eine gute Nachricht für die Europäische Union.
Vielleicht sogar im Gegenteil. Man könnte sich gerade auch in Paris möglicherweise freuen. Nicht nur, weil Olaf Scholz in den Vorwahlrunden, in den Diskussionen gesagt hat, seine erste Reise wird ihn nach Paris führen. Annalena Baerbock wollte erst nach Brüssel und Armin Laschet, auch ein bisschen symptomatisch, hatte noch keine Antwort auf diese Frage. Aber nicht nur, weil er da erstmal hinfahren will, sondern weil er ja offenbar auch, was so europapolitische Vorstellungen angeht, Paris und Macron, dem Präsidenten dort, näher ist als möglicherweise zumindest Armin Laschet.
Das glaube ich nicht.
Das glauben Sie nicht?
Nee, ich glaube auch Armin Laschet, der hat sich immer in der Tradition von Helmut Kohl verortet, hat als deutsch-französischer Kulturbeauftragter der Länder viel ins deutsch-französische Verhältnis investiert, hat Macron mehrfach aufgesucht und hat Merkel dafür kritisiert, nicht offen genug gewesen zu sein. Ich glaube das wirklich nicht. Ich glaube, Laschet und Scholz aus französischer Sicht haben beide Vor- und Nachteile. Scholz hat den großen Vorteil, dass in der Frage vielleicht europäische Fiskalpolitik, die Frage Währungsunion, Wirtschaftsunion, Fiskalunion, dass da mehr Übereinstimmungen sind, würde aber auch in der Ampelkoalition von der FDP massiv eingebremst. Aber die Franzosen gucken auf Scholz und haben Angst, was Verteidigungspolitik betrifft. Also da sehen sie, glaube ich, nicht unbedingt den besten Koalitionspartner oder auch die beste Koalition, während sie bei einer konservativ geführten Regierung, was ihre Pläne bei europäischer Verteidigungsunion anbelangt, positiver wären, aber den Wirtschafts- und Fiskalteil wahrscheinlich nicht so toll fänden.
Ja, wobei es wahrscheinlich dann weniger Olaf Scholz persönlich ist als seine SPD, die eben bei bestimmten Militärprojekten gemeinsame europäische Verteidigung nicht ganz so vorne mit dabei sein will. Ich musste nochmal bei der Journalisten Frage, die ich da zitiert habe, die großen Fußstapfen der Angela Merkel kurz selbst aufhorchen. Ich will jetzt nicht allzu böse sein, aber sind die vielleicht vor allem groß, weil sie 16 Jahre ausgelatscht hat, diese Schuhe, aber nicht, weil sie unbedingt europapolitisch so aktiv war? Sie haben Macron angesprochen, 4 Jahre ist das her, dass er, als er Präsident wurde, seinen großen europapolitischen Vorschlag gemacht hat an der Sorbonne mit einer Rede, mit dem Angebot an Deutschland, lass uns mal wieder vorangehen. Und aus Deutschland kam, ja, Schweigen.
Also ich glaube, der deutsche Fußabdruck ist deswegen so groß, weil Deutschland strukturell ein wichtiges Land ist, weil wir die größte Wirtschaft sind und weil wir politisch einfach wahnsinnig einflussreich sind. Und das ändert sich auch nicht mit dem nächsten Kanzler. Das bleibt. Aber trotzdem hat die Persönlichkeit von Angela Merkel diesen Fußabdruck meines Erachtens ein bisschen größer gemacht, weil sie 16 Jahre dabei war, aber auch, weil sie eine Europapolitik gemacht hat, die immer versucht hat, Norden, Süden, Osten, Westen und die Mitte alle an Bord zu holen, Differenzen auszugleichen, Kompromisse zu schmieden. Dafür war sie eigentlich wirklich bekannt. Also für lange Nächte in Brüssel und sitzen bleiben, bis man irgendeinen Kompromiss gefunden hat, mit dem alle nach Hause gehen konnten. Und diese Fähigkeit, diese Kompromisse herbeizuführen, die, glaube ich, war auch damit zusammenhängend, dass sie eben so lange im Amt war und dass sie die Telefonnummern hatte, dass sie erfahren war, dass sie glaubwürdig war. Und da sehe ich beim nächsten Bundeskanzler, der muss da erstmal reinwachsen in die Rolle. Und der hat natürlich auch, der hat eine Drei-Parteien-Koalition im Zweifelsfall, die er managen muss. Es war bei Merkel, glaube ich, vieles einfacher als für den nächsten Kanzler.
Was braucht denn diese neue Regierung, auch über europapolitische Fragen hinaus? Ich habe vorhin mal in die Twitter-Welt hineingefragt, wer sollte denn bitte der nächste Außenminister werden oder die nächste Außenministerin? Annalena Baerbock, der Name fiel da häufiger, auch Robert Habeck, Martin Schulz, der Name tauchte auch nochmal auf. Erstaunlicherweise sagte keiner Heiko Maas. Was sagen Sie?
Also ich glaube, unter einer Ampelkoalition, wenn die Grünen das Außenministerium haben wollen würden, dann würde ich Annalena Baerbock auch da sehen.
Sie kommt ja auch vom Völkerrecht.
Aber sie kennt sich ja wirklich aus. Also sie hat, wenn man ihr zuhört, sie hat sehr durchdachte Positionen zu Russland, zu China, zu den transatlantischen Beziehungen. Also ich finde, das ist sehr glaubwürdig. Wobei Fachkompetenz ja noch nie ein besonderes Kriterium war für die Wahl eines Ministers. Insofern, so muss das auch nichts heißen. Aber ich finde, sie könnte das gut machen.
Man hört ja schon Spekulationen, dass auch ein Robert Habeck sich das vorstellen könnte. Und das hat mich insofern jetzt nicht, weil er nicht vom Völkerrecht kommt, aber doch gewundert. Es ist ja nicht bisher sein Feld gewesen. Und ich habe mich gefragt, inwieweit ist dieses Außenministerium eigentlich überhaupt noch wichtig oder so wichtig, wie es mal war? Und inwieweit liegt es an den Amtsinhabern oder inwieweit liegt es auch an dem Amt selbst?
Es liegt an beidem. Also es liegt erstmal an einer strukturellen Veränderung. Unter Merkel wurden die ganzen großen, wichtigen Fragen im Kanzleramt selbst gelöst. Die Russlandpolitik, die China-Politik, die transatlantischen Beziehungen. Da hat Merkel eine unheimlich große Rolle selber gespielt oder das Kanzleramt als Institution hat da eine große Rolle gespielt. Und es liegt aber auch, glaube ich, an der Stärke des Außenministers, also an der Persönlichkeit und an dem Verhältnis, das der Außenminister vielleicht auch zu seiner eigenen Partei hat. Also Heiko Maas ist ja, Rolf Mützenich als Fraktionsvorsitzender der SPD hat in der Außenpolitik der SPD in den letzten 4 Jahren eine auch sehr einflussreiche Rolle gespielt. Und das war nicht immer quasi zusammen, also in Einklang, okay, kann man mal so sagen.
Verstehe.
Ja, und das ist wichtig. Also das. Und ich glaube, die EU macht es einem halt auch nicht leichter, die großen Krisengipfel, Staats- und Regierungschefs, die dann verhandeln.
In der Tat. Ich meine, früher war es so, wenn ich mich recht erinnere, wenn EU-Gipfel waren, sehr viel früher, dann reiste da der Regierungschef mit dem Außenminister an. Irgendwann hat man die Außenminister nicht mehr eingeladen.
Die Außenminister haben ja ihren eigenen Rat, aber es ist halt das so, dass immer mehr diese, weiß ich nicht, die Griechenland-Rettung oder bei der Corona-Krise, diese ganze EU-Diplomatie im Prinzip mehr und mehr auch Chefsache geworden ist. Und ja, ich finde das eigentlich gar nicht so eine gute Entwicklung und ich glaube auch der Außenminister oder die Außenministerin hat schon noch viel Gestaltungsspielraum, den man nutzen kann.
Ein kurzer Blick noch auf den nächsten Bundestag, der sich ja jetzt dann bald konstituieren wird. Wie sieht es denn da aus, so außenpolitisch? Sind da noch Schwergewichte, kommen da auch Leute nach?
Also es sind erstmal ein paar sehr gute Leute wiedergewählt worden in allen Fraktionen, also die wirklich die Außenpolitik der letzten Jahre schon immer mitbeobachtet, mitgestaltet haben. Es gibt, finde ich, 2 sehr bedauerliche Verluste. Das ist einmal Andreas Nick von der CDU, der ist nicht wiedergewählt worden, und Manuel Sarrazin bei den Grünen. Beide, fand ich, hatten einen tollen Einfluss auf die deutsche Außenpolitik. Dafür ist Knut Abraham erstmals jetzt im Bundestag für die Union. Das wiederum ist ein gutes Zeichen. Aber grundsätzlich finde ich, wenn man allein schon die Grünen anguckt, Franziska Brandner, Cem Özdemir, Omid Nuripur haben alle ein Direktmandat gewonnen. Also die haben auch wirklich eine solide Basis jetzt.
Omid Nuripur wurde übrigens auch auf Twitter genannt als ein möglicher Außenminister. Aber ja, vielleicht ein...
Ja, ich glaube, bei den Grünen in der Rangordnung gibt es vielleicht andere, die erst zum Zuge kommen müssen, die man erstmal mit irgendwas versorgen müsste. Anton Hofreiter zum Beispiel, Katrin Göring-Eckardt würde mir einfallen. Also bevor man jetzt wirklich an die Fachpolitiker geht. Aber Herr Kiesewetter ist wieder gewählt worden, Johann Wadephul ist im Bundestag. Also es ist, glaube ich, auch bei der SPD, Nils Annen hat es ja jetzt noch geschafft, Nils Schmid hat es geschafft. Also das sind alles so Namen, die wirklich erfahren sind und da schon. Ich würde mir wünschen, dass sich neue Abgeordnete für dieses Thema erwähnen und für die erwärmen und für diese Ausschüsse sich auch interessieren. Also Außen, Verteidigung, Europa. Das sind eigentlich Ausschüsse, die jetzt auch nicht unbedingt
karrierefördernd
sind. Ja, und das finde ich eigentlich schade. Ich würde mir halt eigentlich wünschen, dass da sich mehr Leute für interessieren, weil es sind gute Leute, die jetzt wieder reingekommen sind und die das weitermachen, aber es sind schon immer dieselben und es ist schon auch ein kleiner Pool.